So, guten Morgen, ihr Lieben. Hab mir wieder ein großes Thema ausgesucht, aber ich konnte irgendwie nicht anders. Ich habe mich die letzten Monate damit beschäftigt und fand es faszinierend. Und deswegen dachte ich, ich versuche mal einen kleinen Überblick darüber zu geben. Das heißt, wir werden uns jetzt ein wenig mit der Heiligkeit Gottes auseinandersetzen. Ich finde das ein besonderes Thema. Sonst redet man oft über Gottes Schöpfung, über andere Dinge, Heilshandeln Gottes oder so, aber dieses Thema dreht sich direkt um Gott. Wer ist Gott? Was ist sein Wesen? Gott ist heilig. Und das fand ich persönlich für mich total spannend zu sehen. Wer ist Gott? Und wer bin ich, der ich vor Gott stehe? Und warum darf ich da stehen? Super. Wir werden ziemlich viele Bibelstellen lesen. Das heißt, ihr braucht die nicht alle nachzuschlagen. Ich sage dann Bescheid, wenn man nachschlagen muss. Wenn ich jetzt nur mal einen Vers hier, einen Vers da nehme, dann lohnt es nicht, immer nur noch zu blättern. Das werden wir nicht schaffen. Wir fliegen über ziemlich viel drüber. Ich versuche aber so zu reden, dass jeder das, ja, den Zusammenhang versteht, würde ich mal sagen. Ein Vers stelle ich voran. 2. Mose 15, Vers 11. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend. Die Heiligkeit gehört zu den grundlegenden Wesenszügen Gottes. Wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, dann können wir auch vollends die Gnade und die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes verstehen. Wenn wir die Heiligkeit Gottes nicht verstehen, dann können wir auch nicht wirklich verstehen, inwiefern ist Gott lieb, inwiefern ist Gott gnädig. Zuerst mal müssen wir verstehen, warum ist Gott heilig oder was bedeutet es, dass Gott heilig ist und Umkehrschluss natürlich, wir nicht wirklich heilig sind als Menschen. Genau, das kann uns, das hat mich persönlich zu eigentlich einem ziemlich neuen Verständnis von Gott geführt. Wie groß ist Gott und wie klein bin ich? Das ist, also ich fand es einfach ein ganz, ganz faszinierendes Thema. Wenn der heilige Gott in Beziehung zu uns Menschen tritt, dann kommt er nicht einfach nur zu uns runter, sondern dann passiert das in erster Linie auf der Grundlage seiner Heiligkeit. Gott kann keine Verbindung haben mit Dingen, mit irgendwelchen Wesen, die nicht heilig sind. Das heißt, wir müssen immer agieren auf seiner Heiligkeit, auf der Grundlage seiner Heiligkeit. Der Mensch, im Alten Testament war es erstmal so, der musste geheiligt werden. Das ging durch ein blutiges Tieropfer. Wir lesen zum Beispiel Hiob 1, Vers 5. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob seine Söhne holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt haben und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Gott alle Zeit. Hier im Alten Testament gab es eine Person, von der wird gesagt, dass sie untadelig war, gottesfürchtig war, das Böse mied. Das war genau dieser Hiob. Der war ein absolut positiver Mensch, würde man erst mal so denken. Und dann hatte er plötzlich eine Begegnung mit Gott. Er hatte viele Probleme bekommen, der Teufel hat ihm alles weggenommen, selbst die Gesundheit. Und dann plötzlich in Kapitel 38 spricht Gott zu ihm. 3 oder 4 Kapitel lang redet Gott von seiner Schöpfung, von seiner Größe. Der Hiob ist total überwältigt und kann in Kapitel 42, Verse 5 und 6 nur noch antworten. Ja, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Naja, das war ein Mann, der fürchtete Gott, der mied das Böse, der opferte regelmäßig für seine Kinder, weil die hätten ja gesündigt haben können. Der war irgendwie schon nah dran. Das war ein verhältnismäßig heiliger Mensch, so würden wir sagen. Und der sagt das. Und dann kommt er zu dem Schluss, ich spreche mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das ist das Einzige, was der Mensch tun kann, wenn er Gott begegnet. Von Calvin stammt ein Spruch, nie ist der Mensch gebührend von der eigenen Bedeutungslosigkeit ergriffen, bis er sich selbst im Licht der Heiligkeit Gottes sieht. Es ist irgendwie was Tolles, sich selbst im Licht der Heiligkeit Gottes zu sehen. Dann erkennen wir, wie wenig wir eigentlich sind. Ich finde das toll, weil ich dann auch sehe, wie groß Gott ist und was er alles gemacht hat und was für ein liebender Gott er ist, dass er trotzdem sich um mich, um dich, um jeden Einzelnen kümmert. Ich rede so viel über heilig. Was bedeutet das Wort eigentlich? An was denkt ihr, wenn ihr über die Bedeutung des Wortes nachdenkt? Was kommt einem zuerst in den Sinn? Rein. Sonst was? Erhaben, abgesondert. Das war schon interessant. Genau, aber das ist alles richtig, absolut, genau. Viele verschiedene Dinge. In den meisten Fällen denkt man eben zuerst an die moralische Reinheit oder an Sündlosigkeit. Absolut richtig, aber ist eben die zweite Bedeutung von heilig. In erster Linie heißt es getrennt, abgesondert, andersartig. Hebräisch kommt das Wort durch her, heißt kadosh. Und im Wortstamm heißt es trennen, schneiden. So wie wenn ich eine Karotte schneide, dann heilige ich gewissermaßen die einzelnen Stücke der Karotte. Ich trenne sie vom Rest der Karotte. Das bedeutet in erster Linie heilig. Schauen wir uns die beiden Bedeutungen kurz an. Gott ist von allen Dingen, allen Geschöpfen getrennt, die nicht moralisch perfekt sind. Das ist schlecht für viele Menschen, die nicht heilig sind, aber meinen, sie würden vielleicht ein gutes Leben führen. Gott kann Sünde nicht dulden. Er kann auch nicht mal eine einzige Sünde dulden. Wie oft mussten Adam und Eva sündigen, bis sie aus dem Paradies geschmissen wurden? Einmal. Gott ist heilig. Ja, er ist auch moralisch vollkommen. Das ist die zweite Bedeutung. Er ist makellos, ohne Falten und Flecken. Er ist moralisch perfekt. Gott ist der Standard für unser moralisches Denken und Handeln. Nicht irgendein Gesetzbuch hier in Deutschland oder sonst wo, nicht irgendeine öffentliche Meinung. Gottes Wort, das ist der Standard. Das muss unser Standard sein. Was ist moralisch richtig? Was ist moralisch falsch? Interessant mit dem Wort heilig ist, kein anderes Wort oder keine andere Eigenschaft Gottes wird in der Bibel dreimal wiederholt. Wir lesen in Jesaja 6, Vers 3, und ein Engel rief dem anderen zu und sprach, heilig, was ist das denn hier? Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Heiligkeit. Und in Offenbarung 4, Vers 8, und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsumher und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Warum wird dieses Wort dreimal wiederholt? Im Hebräischen war es üblich, Dinge zu betonen, indem man wiederholt. Der Herr Jesus hat zum Beispiel im Johannesevangelium 25 Mal gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und dann kommt irgendein Ausspruch. Und da wissen wir immer, da ist irgendwas, was dem Herrn besonders wichtig war. Paulus hat das auch an einer Stelle gemacht, als er gegen ein falsches Evangelium gepredigt hat, hat er auch einen Satz zweimal gesagt. Hier ist interessant, es wird nicht zweimal gesagt, es wird dreimal gesagt. Für Gott ist die Heiligkeit absolut wichtig, absolut unverrückbar. Da steht übrigens nicht, Gott ist Liebe, Liebe, Liebe oder Gott ist Gnade, Gnade, Gnade. Oder barmherzig, 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 zornig, zornig, zornig. Das steht dort nicht. Er ist heilig, heilig, heilig. Das muss uns klar sein. Das ist ein Unterschied. Das andere sind alles Eigenschaften Gottes. Aber heilig ist mehr als nur eine Eigenschaft. Heilig ist sein Wesen. Er ist absolut heilig. Das ist wichtig. Es gibt noch ein anderes Wort in der Bibel, welches auch dreimal wiederholt wird. Welches ist das? In der Offenbarung? Wehe. Offenbarung 8, Vers 13 steht, und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der 3 Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Da geht es um Gericht. Einmal heilig und einmal wehe. Die beiden Wörter sind die einzigen einzelnen Wörter, die dreimal in der Bibel direkt hintereinander wiederholt werden. Das Gericht ist im Gottes heilsgeschichtlichen Kalender fest eingeplant. Die Heiligkeit ist von höchster Bedeutung und unumstößlich. Wenn wir das Wort heilig mal so durchgucken, irgendwo im Clever Bibellexikon oder so, finden wir ganz, ganz viele Dinge, die heilig sind, weil sie irgendwie in Verbindung zu Gott stehen. Zum Beispiel gibt es da einen heiligen Ort oder einen heiligen Tag, eine heilige Versammlung, heiliges Volk, heilige Kleider. Es gibt heiliges Salböl. Das Salböl ist ganz interessant, finde ich, weil es für Gott ausgesondert ist. Da steht, das Salböl, also steht in 2. Mose 30, Vers 32 und 33, das Salböl soll nicht auf das Fleisch irgendeines Menschen gegossen werden. Ihr sollt auch nicht in der gleichen Zusammensetzung irgendeins machen. Es ist heilig, darum soll es euch heilig sein. Wer etwas derartiges zusammenmischt oder einem Fremden davon gibt, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Bei dem Räucherwerk steht genau das Gleiche. Es ist etwas, das nur für Gott ist, für Gott ganz besonders. Gott ist im Zentrum, für ihn geweiht. Dann gibt es natürlich auch den heiligen Namen Gottes. Wir kennen das aus dem Vater Unser. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Den sollten wir auch heiligen und nicht nutzlos verwenden. Den Heiligen Geist. Sein heiliges Wort haben wir hier immer in Händen, in der Bibel. Vielleicht hast auch du einen Ort oder einen Tag, der für dich besonders ist, der für dich heilig ist. Vielleicht hast du einen Ort, wo du regelmäßig stille Zeit machst, wo du weißt, das ist was Besonderes. Da denke ich oft über Gott nach. Vielleicht hast du einen Tag, der dir besonders wichtig ist. Das könnte auch der Geburtstag sein, wo du dich einfach freust. Der ist nicht wie jeder Tag. Das ist irgendwas. Im Englischen gibt es Holidays, also Ferien sozusagen. Die sind nicht wie jeder Tag, sondern die sind Holy Days sozusagen, wenn man es ein bisschen das Wort verändert. Dinge nicht alltäglich, sondern frei, was Besonderes. Ja, vor dem I ein Y macht, dann schon ist gut. Das ist aber, der Wortstamm ist der gleiche. Nicht der materielle Wert dieser Dinge ist entscheidend, sondern der ideelle Wert. Bestimmte Dinge sind deshalb wertvoll, weil sie mit Gott in Verbindung stehen. Genau. Schauen wir uns mal zwei Begebenheiten an, bei denen Menschen eine Begegnung hatten mit Gott. Vorhin hatten wir schon den Hiob gehört, der auf einmal Gott gesehen hat oder Gott sprach zu ihm und er konnte nur noch Buße tun in Staub und Asche. Eine andere Begebenheit ist der Mose. Das können wir aufschlagen mal in eurer Bibel, 2. Mose 3, die ersten 5 Verse. Also wer eine Bibel hat, möchte einladen, einfach mal mitzulesen. Da geht es um den brennenden Dornbusch. Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch in Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Der sprach, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ja, hier finden wir die Bezeichnung des heiligen Ortes bzw. des heiligen Landes. Ein bestimmter Fleck in der Wüste, in der Steppe, ist ausgesondert von allem anderen. Da ist Gott in besonderer Weise. Klar, wir wissen, Gott ist überall, der ist allgegenwärtig. Aber offensichtlich kann er an bestimmten Orten in besonderer Weise sein. Dort in der Wüste, dort bei dem Dornbusch. Warum sollte Mose seine Schuhe ausziehen? Ja, er ist Hirte gewesen. Er war mit den Schafen überall im Matsch vielleicht, was weiß ich, was da war, Dreck. Vielleicht ist er auch mal in einen Haufen von so einem Schaf reingetreten, aller Schmutz, der so an den Schuhen hängen kann. Den sollte er nicht mitnehmen in die Gegenwart Gottes, denn der Ort war heilig. Der war ausgesondert für Gott. Da war Reinheit, da war Sauberkeit, da musste nicht jeder Dreck hin. Er sollte die Schuhe ausziehen. Wir kennen das vielleicht aus unserem Alltag. Wenn ich an meine Tochter denke, an die Salome, wenn die vielleicht bei Regenwetter mit Stiefeln draußen im Matsch, also im Matsch spielt, im Sandkasten oder sonst wo und kommt dann rein, ja, dann wird meine Frau sicherlich darauf achten, dass sie die Schuhe auszieht. Wieso? Naja, in gewisser Weise ist das Haus auch für uns ein geheiligter Ort. Da muss nicht jeder Schmutz von außerhalb rein. Klar wird die Tochter das nicht verstehen, aber wir oder ihr wahrscheinlich auch alle werdet darauf achten, dass es da zumindest ein bisschen sauberer ist wie außerhalb. Für mich ist das gewissermaßen ein geheiligter Ort. Wir halten den sauber und wir achten darauf. Lass den Dreck draußen, bring ihn nicht mit rein, zieh die Schuhe aus, putz dich draußen, wie auch immer. Kommen wir ins Neue Testament. Die Jünger hatten auch mehrere Begegnungen mit dem Herrn als Gott. Natürlich sind sie 3 Jahre diesem Mensch nachgefolgt. Aber mancher, zumindest mal einer, hat ja gar nicht verstanden, wer Jesus Christus ist. Und in manchen Situationen hat sich Gott einfach, oder hat sich der Herr Jesus wirklich als Gott präsentiert in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit. Der Herr, Jesus Christus, wie er auf der Erde war, der war in seinem ganzen Wesen heilig. Ganz anders wie wir Menschen, absolut unvergleichbar. Der konnte den Pharisäern glatt ins Gesicht sagen, Johannes 8, Vers 46, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Niemand von uns könnte sowas irgendwo ernsthaft behaupten. Der Herr konnte das, ganz problemlos. Schlagen wir zusammen mal auf, Lukas 5, 4 bis 8. Da lesen wir von der Begebenheit, das sind die Jünger gerade am Fischen. Beziehungsweise sie haben die ganze Nacht gefischt und sie haben nichts gefangen. Lukas 5, Verse 4 bis 8. Als Jesus aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Der Petrus gibt 2 Antworten. Auf den ersten Blick sind die beide komisch. Die erste Antwort war, auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Nur weil Jesus das sagt, er hatte offensichtlich Vertrauen. Er hätte auch sagen können, du als Zimmermann wirst mir als Profifischer erklären wollen, wie man fischt. Jeder weiß, dass man nachts fischt. Wir haben festgestellt, dass in unserer Ecke des Sees aktuell keine Fische vorhanden sind. Und du willst uns sagen, wir sollen am helllichten Tag fischen. Aber so reagiert er nicht. Er wirft das Netz aus und die Schiffe gehen fast unter. Das heißt, Gott wirkt. Und daraufhin ist die 2. Antwort klar, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er versteht auf einmal nochmal klar und deutlich, wer Jesus Christus ist, dass er die Macht hat, dass es für ihn kein Problem ist, den ganzen Fischbestand von dem Rest des Sees in diese Ecke zu bringen. Und auf einmal sind die Netze nur voll. Er hätte auch sagen können, würde ich jetzt als menschlich so sagen, ja, bleib doch hier und zeig mir in Zukunft immer, wo ich das Netz auswerfen soll. Genauso haben sie es auch gemacht bei der Brotvermehrung, wo sie ihn zum König machen wollten. Ja, das ist ja praktisch, wenn du hier immer für Essen sorgst. Aber darum geht es Petrus nicht, der hat verstanden. Der hat verstanden, dass er als sündiger Mensch ein Problem hat vor Gott. Und deswegen bittet er den Herrn wegzugehen, dass er seine Gegenwart nicht ertragen muss. Ich fand das sehr schön, wie der Petrus da reagiert. Heiligkeit, im nächsten Teil hier der Predigt, hat auch viel mit Gerechtigkeit zu tun. Gerechtigkeit kann auch mit Gericht zu tun haben. Die kann ja im Positiven und im Negativen sein. Wer Gutes tut, wird Gutes ernten. Wer Böses tut, wird Strafe ernten. Das heißt, Heiligkeit und Gerechtigkeit, die hängen direkt zusammen. Ein heiliger Gott kann die Sünde nicht tolerieren. Wir haben eben gesagt, er kann noch nicht mal eine einzige Sünde tolerieren. Der muss sie bestrafen. Das Problem ist, dass wir Menschen so viele Sünden an uns haben. Dass wir oft schief denken, dass wir irgendwas in uns haben, das aus allem einen Gott machen kann, dass wir irgendwas in uns haben, das in Spaßfleisch dran hat, Sünde zu tun. Komisch. Der Herr wird es richten, entweder sofort, das hat man im Alten Testament immer wieder, im Neuen Testament auch bei Ananias und Sapphira, oder er wird es richten bei der Wiederkunft. Dann werden wir auch für jedes unnütze Wort, das aus unserem Mund gekommen ist, zur Rede gestellt. Wir wissen, Jesus Christus hat für uns bezahlt. Wir gehen nicht verloren. Aber wir werden trotzdem Rechenschaft abgeben müssen von allem, was wir getan haben. Das muss uns klar sein. Okay, ich lese mal im Alten Testament eine Stelle. Wir können aufschlagen, 3. Mose 9, zum Beispiel Vers 6. Da geht es um Nadab und Abihu. Der ein oder andere wird den Namen schon mal gehört haben. Fremdes Feuer im Heiligtum Gottes. In Kapitel 9 von 3. Mose lesen wir, nachdem die ganzen Opferbestimmungen erklärt wurden, da steht in Vers 6, das ist es, also diese ganzen Opfer, was der Herr geboten hat. Das sollt ihr tun. So wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. Und nachdem dann die ganzen Brandopfer dargebracht wurden, lesen wir am Ende des Kapitels, 3. Mose 9, 23 und 24, da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Und das ganze Volk sah dies. Sie jubelten und fielen auf ihr Angesicht. Wenn wir das so lesen, die Herrlichkeit des Herrn kommt, Feuer vom Himmel verzehrt die Opferstücke, die da auf dem Brandopfertisch liegen, auf dem Altar liegen. Ist das nicht großartig? Ist das nicht? Manchmal wünscht man sich vielleicht, sich sowas mal zu erleben. Da kann es doch nur noch aufwärts gehen. Wenn man das erlebt mit Gott, der zeigt, wie groß er ist und wir gehen mit ihm in die Welt hinein, kann doch nur noch gut gehen, oder? Oder nicht? Naja, auf jeden Fall heißt es direkt im nächsten Vers, also 3. Mose 10, Vers 1 bis 3. Aber die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer dar vor dem Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie starben vor dem Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Das hat der Herr gemeint, als er sprach, ich will geheiligt werden durch die, welche zu mir nahen und geehrt werden von dem ganzen Volk. Und Aaron schwieg still. Zwei Verse weiter also schon wieder Feuer vom Himmel. Diesmal aber kein Feuer seiner Herrlichkeit, sondern ein Feuer seiner Heiligkeit. Nicht zur Verherrlichung, sondern zum Gericht. Nadab und Abihu waren auf der Stelle tot. Die haben nur einmal ein bisschen was ausprobiert. Nur ein bisschen Variation, ein bisschen Innovation, wie kann man das nennen? Man kann den Gottesdienst ja mal ein bisschen anders machen, kommt vielleicht besser an. Keine Ahnung, wir dürfen doch auch mal ein bisschen mitbestimmen, oder? Gott sagt nein. Wenn Gott Gebote gibt, haben wir die zu halten. Dann haben wir nichts zu sagen, ich finde das andere Feuer aber gerade besser als dieses Feuer. Oder irgendwas besser als das, was Gott sagt. Wenn Gott sagt, haben wir zu hören. Gott ist heilig. Offensichtlich haben die beiden nicht verstanden gehabt, wer Gott ist. Eine andere Begebenheit im Alten Testament war die Heimholung der Bundeslade. Der ein oder andere wird auch den Namen Ussa schon mal gehört haben. Die lese ich jetzt nicht vor. Die Bibelstelle ist aber nicht wichtig. Die Bundeslade wurde von den Moabitern mal entführt in einem Krieg. Ganz wichtiges Ding, wo die Gesetzestafeln, eine Lade aus Akazienholz, Gold überzogen, wo die Gesetzestafeln und so drin waren. Da war Gott anwesend, als sie früher noch in der Stiftshütte so stand. Und dann wurde das von den Moabitern geklaut und kam wieder zurück. Und die stand dann im Haus Abinadabs und König David wollte sie zurück nach Jerusalem holen. Steht in 2. Samuel 6, brauchen wir jetzt aber nicht nachzulesen. Man war aber modern Und modern, wie man ist, transportiert man eine Lade natürlich praktisch. Praktisch heißt auf einem Wagen. Und den Wagen zieht man auch nicht selbst, sondern lässt ihn natürlich von Rindern ziehen. Warum auch nicht? Ist doch nichts dabei. Schweres Ding. Kann man doch machen. Ja, aber was passiert? Die Rinder brechen aus. Die Lade droht vom Wagen zu fallen. Ja, zum Glück kann der Ussa die Lade ja gerade noch rechtzeitig festhalten und auf dem Wagen halten. Da sollte doch eigentlich Gott glücklich sein, oder? Ussa hat gehandelt, die Lade fiel nicht in den Matsch. Gott sollte doch sagen, vielen Dank, Ussa. Nein, überhaupt nicht. In keiner Weise hat der Ussa etwa ernsthaft gedacht, dass seine Hände weniger schmutzig wären als der Schlamm, in den die Lade gefallen wäre. Hat er gedacht, er könnte irgendwas sauber machen, er könnte irgendwas sauber und rein halten, heilig halten durch sein Handeln? Gott hat, in 4. Mose 4 steht das, klar gesagt, die Lade Gottes, wenn die transportiert wird, die wurde oft transportiert, die muss getragen werden, die hat extra Tragestangen. Und niemals durfte sie von irgendwem berührt werden. Das wusste der Ussa. Und trotzdem hat er gemeint, jetzt handle ich instinktiv so und so, weil ich denke, dass das richtig ist. Es geht nicht darum, was wir denken, was richtig ist. Es geht darum, was Gott denkt, was richtig ist. Und wenn Gott was sagt, dann muss man sich dran halten. Die Juden haben Gottes Wort in ihre eigene Zeit interpretiert. Vielleicht hatte man bessere Wagen gehabt, vielleicht wollte man irgendwas modern machen, war zu faul. Ich habe keine Ahnung, warum man sie transportiert hat auf einem Wagen und dann auch noch von Rindern ziehen ließ. Man hat es getan, Gott musste Gericht üben. Da steht, da entbrannte der Zorn des Herrn, also Vers 7, gegen Ussa. Und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Wir lesen in Hesekiel 18, Vers 20, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Das war eine vorsätzliche Sünde, der wusste alles. Aber Gott ist heilig, wir können mit Gott nicht umgehen, wie wir wollen. Ja, passt das eigentlich noch, wenn wir das so lesen, beide Stellen aus dem Alten Testament, passt das noch ins Neue Testament? Da lesen wir immer wieder vom Gott der Liebe. Haben wir auch vorhin, heute Morgen in einem Lied gesungen, dass Gott doch Gott der Liebe ist, ein liebender Gott. Ist ja auch richtig, ist er ja auch. Aber die Frage ist ja nicht, warum Gott damals so hart gestraft hat, sondern die Frage ist, warum er eine Generation und eine alte Generation, eine neue Generation toleriert, die nach und nach immer wieder sündigen. Wir sind täglich sündigende Menschen. Das waren die damals, das sind wir heute. Warum toleriert Gott das? Und das ist nur Gnade und das ist nur Liebe. Und er wusste, Gott hatte ja einen Plan gehabt mit seinem Sohn Jesus Christus. Er wusste ja, dass da ein Ausweg ist. Aber manchmal hat er auch klar Gericht geübt und damit müssen wir klarkommen. Und das hat er das Recht dazu. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Gott. Wenn er mal hart handelt, dann müssen wir das. Ja, dann müssen wir damit zufrieden sein. Dann können wir nicht sagen, ich habe mehr verdient. Oft ist es ja so, erst freuen wir uns noch, wenn wir irgendwie Gnade bekommen. Dann erwarten wir Gnade, wenn es immer wieder passiert. Immer wieder, ja, wird schon gut gehen. Ja, und irgendwann fordern wir die Gnade sogar ein, weil sie zur Normalität geworden ist. Und das geht nicht. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Gott kann begnadigen, wen er will, und die anderen bestraft er. Wir haben alle den Tod verdient, wir haben alle gesündigt. Und dass Gott nicht alle einfach so hinwegrafft, das ist einfach nur Gnade. Was bedeutet das jetzt konkret für uns? Viele Geschichten gehört, Gott handelt, Menschen sehen das, sterben manchmal, wie auch immer. Was bedeutet das konkret für uns in unserer Zeit? In 2. Mose 20, Vers 2, da steht, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot. Der Wunsch Gottes ist es. Sie sollen mein Volk sein. Ich will ihr Gott sein. Das ist das, was Gott sich wünscht. Wir sollen sein Volk sein. Er will unser Gott sein. Und zwar der Einzige. Keine Götter neben ihm. Der zweite steht in Jeremia 24. Aber was haben die Menschen denn getan? Lesen wir zum Beispiel Richter 2, Vers 11. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Baalen. Richter 3, Vers 12, und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. 1. Könige 11, Vers 6, und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. 1. Könige 14, 22, Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn. 1. Könige 16, 25, Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn und war schlimmer als alle, die vor ihm waren. 2. Könige 17, 16, und sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich Bilder, zwei gegossene Kälber, und machten ein Aschera-Standbild, beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Nochmal der Spruch Jeremia 24, 7, der Wunsch Gottes. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wir Menschen tun uns schwer damit. Gott hat einen Wunsch. Gott ist ein liebender Gott. Aber wir tun uns schwer damit. Er will unser Gott sein. Er will der einzige Gott sein. Er will uns nicht teilen mit anderen Göttern oder Götzen. Wir sollen auf ihn achten. Er hat uns gekauft. Er hat das Volk Israel damals befreit aus Ägypten. Und er hat uns befreit durch das Blut seines Sohnes. Er hat uns reingewaschen. Er hat uns erkauft. Wir gehören ihm. Was bedeutet es, heilig zu sein? Ja, wenn wir uns von der Welt absondern, trennen, dann ist das nicht einfach nur um der Trennung willen, dann tun wir das, um Gott zu nahen. Zum Beispiel mein Sohn Levi, der lernt gerade laufen. Wenn der sich am Stuhl festhält, ich stelle mich dann extra ein paar Schritte von ihm entfernt, dass er nicht an mich drankommt, dann lässt er den Stuhl nicht los, weil er es gut findet, den Stuhl loszulassen, sondern dann lässt er den los, weil er zu Papa will. Lässt er los und läuft los und ich halte ihn dann fest. Wenn wir zu Gott kommen und uns noch festhalten an irgendwelchen Dingen in der Welt, dann kommen wir nicht zu Gott, wir müssen loslassen. Natürlich könnte der Levi irgendwie versuchen, den Stuhl hinter sich herzuziehen und dann zu mir zu kommen. Aber das funktioniert auf Dauer nicht gut. Wir müssen Dinge loslassen, wenn wir uns zu Gott nahen wollen. Wenn wir uns von der Welt absondern, dann heißt das ja auch, wir weihen uns für Gott. Das ist ja gar nichts Schlimmes, sondern das ist was ganz Positives. Wir erleben dann mehr von Gott. Gott wird groß in uns, wenn wir uns für ihn öffnen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht enthaltet. Und 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Genau, was bedeutet das eigentlich? Ihr sollt heilig sein. Es gibt ja da zwei Schritte. Wir wissen, wir sind vor Gott heilig, wir sind vor Gott gerechtfertigt durch das Blut seines Sohnes. Das ist die augenblickliche Heiligung. Sobald ein Kind Gottes in die Gemeinde quasi reinkommt, wiedergeboren wird, neues Leben bekommt, neues fleischendes Herz bekommt, ist er gerettet, ist er vor Gott heilig, kann er mit Gott in Beziehung treten. Ist jemand in Christus, steht in 2. Korinther 5, Vers 17, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Aber auf der anderen Seite ist die Heiligung auch ein lebenslanger Prozess. Der Gläubige muss da aktiv mitarbeiten. Das heißt, das ist auch nicht immer einfach, nicht immer schön, sich zu heiligen. Es ist ein Heranreifen der neuen Person. 2. Korinther 7, Vers 1 sagt, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Genau, als wenn wir nach Heiligung streben, betrifft das zum einen die Gemeinde als Ganzes, zum anderen den Christen ganz persönlich. Als Gemeinde müssen wir darauf achten, heilig zu sein, denn sonst wird Gott unseren Leuchter wegnehmen. Offenbarung 2, Vers 5. Bedenke, wovon du gefallen bist. Tue Buße, tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das hat der Engel an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Als Gemeinde müssen wir also darauf achten, dass Gott heilig dargestellt wird, dass wir hier Heiligkeit haben, dass wir nicht einfach machen, was wir wollen, sondern dass Gott in der Mitte anwesend ist. Noch wichtiger ist, denke ich mal, dass der einzelne Gläubige nach Heiligkeit strebt. Das ist keine Option, keine Wahlmöglichkeit, die vielleicht für Durchschnittschristen nicht wichtig ist. Heiligung ist doch der Wille Gottes für jedes Kind. Hebräer 12, Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Schließlich sind wir doch auch ein Tempel des in uns wohnenden Heiligen Geistes. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann gibt es im Psalm noch eine Stelle: Deinem Haus geziemt Heiligkeit. Dem Tempel Gottes geziemt Heiligkeit, und der sind wir. Das heißt, irgendwie ist dieses Streben sehr, sehr, sehr wichtig. Für uns bedeutet das auch in einer gewissen Weise Christusähnlichkeit, dem Herrn nachzustreben. Wie hat er gedacht? Wie hat er gehandelt? Wie hat der Herr Jesus gefühlt? Auch wir müssen versuchen, so zu denken. Nicht zu denken, wie haben die Menschen um uns her, wie denken die, was ist moralisch, humanistisch heutzutage okay, was kann man vertreten, was kann man nicht vertreten, was ist vielleicht sogar illegal. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, was will Gott von uns? Das gehört, dieses Streben nach Heiligkeit gehört eigentlich zu den Grundmerkmalen jedes wiedergeborenen Gotteskindes. Genau, heutzutage ist das gar nicht mehr jedem Menschen klar, dass Heiligkeit eine Forderung ist von Gott. Also viele, denke ich mal, viele Christen auch, denen ist das gar nicht mehr so wichtig. Und mir persönlich war es gar nicht so wichtig, gar nicht so klar gewesen, dass Gott ein heiliger und ein von uns Heiligung fordernder Gott ist. Mir ist das jetzt erst hier wieder groß geworden, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Manche meinen eben, dass menschlich-moralische Anständigkeit auch ganz gut ist und doch schon so ähnlich ist wie Heiligkeit. Aber das ist nicht so. Wir kennen einige Menschen um uns her, die sehr, sehr hohen moralischen Standard haben. Aber die sind keine Kinder Gottes. In den entscheidenden Fragen werden sie vielleicht anders argumentieren. Sie werden so argumentieren, wie halt moderne öffentliche Meinung ist. Das bringt nichts. So, ich fasse noch mal kurz zusammen. Ich habe sehr viel gesagt. I'm sorry, aber das ist halt einfach ein großes Thema. Gott ist heilig. Der ist nicht einfach nur heilig, sondern der ist heilig, heilig, heilig. Keine andere Eigenschaft wird dreimal wiederholt. Wenn wir Gott nahen wollen, müssen wir das auf der Grundlage seiner Heiligkeit tun. Gott kann nämlich keine Gemeinschaft haben mit irgendwem oder mit irgendwas, was nicht seinem moralisch perfekten Standard genügt. Ganz einfach. Wir wissen, dass wir vor Gott gereinigt sind durch Jesus Christus, durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Aber wir wissen auch, dass wir eine lebenslange Heiligung vor uns haben, hinter uns haben. Wir sind auf dem Weg, wir versuchen fortzuschreiten. Wir sind geheiligt, genau das steht in Hebräer 10, Vers 10, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, ein für alle Mal. Das ist für dich eine tolle Sache. Wir werden nicht mehr wegfallen. Wenn einer ein Kind Gottes ist, dann bleibt er ein Kind Gottes. Niemand kann uns diese Heiligung vor Gott rauben. Das ist eine großartige Sache. Aber 3. Mose 19, Vers 2 sagt auch, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das heißt, wir sollen uns vor der Bösen enthalten. Wir sind dazu aufgerufen, als Christen anders zu sein als die normalen Standards in dieser Welt. Wir orientieren uns nicht an den Standards, die hier in der Welt sind. Wir sind anders. Heilig bedeutet makellos und bedeutet abgesondert anders. Das heißt, unsere Aufgabe als Christen ist es, in dieser Welt Gott zu reflektieren. Unsere Aufgabe ist es, Gott in einer sterbenden Welt zu reflektieren. Und das können wir tun, indem wir nach Heiligkeit streben. Dieses Wort habe ich jetzt ungefähr 1000 Mal genannt, aber nicht so schlimm, es ist wichtig. Ich habe, wie gesagt, jetzt nur mal kurz das angestriffen, dieses Thema. Eigentlich ist es noch viel tiefer und deswegen würde ich euch gerne, also für mich war es ein tolles Buch, Die Heiligkeit Gottes. Das ist vor nicht allzu langer Zeit im CLV Verlag erschienen, von Sproul. Das hat diese ganzen Themen noch mal viel tiefgehender und noch mal viel klarer, besser erklärt natürlich, als ich es kann. Und das, wenn ihr euch das angucken wollt, ich kann es jedem echt empfehlen. Ich weiß kein Thema, mit dem ich mich bisher, so lange bin ich noch nicht Christ, aber beschäftigt habe, welches mir mehr die Größe Gottes vor Augen gestellt hat. Es mag vielleicht für den einen auch langweilig sein oder kompliziert sein, aber dieser Sproul als Professor, der kann das sehr, sehr gut erklären. Ich kann es echt jedem empfehlen. Also ich finde, es lohnt sich, sich mit diesem Thema mal tiefgehend zu beschäftigen. So, ich bin durch. Ich würde sagen, wir beten noch zusammen. Genau, Schema auf. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir hier sein dürfen. Wir wollen dir danken, dass du uns errettet hast und erkauft hast mit dem Blut deines Sohnes, dass du uns hier in die Gemeinde gestellt hast. Wir danken dir, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir nicht verfolgt werden, wo wir frei von dir Zeugnis geben dürfen. Vater im Himmel, wir wollen dir die Ehre geben und dir auch danken, dass wir dein Wort haben, das uns so viel über deine Eigenschaften, über dein Wesen erklärt. Und wenn wir jetzt heute die Heiligkeit in besonderer Weise vor Augen hatten, dann bitten wir dich, dass du auch an uns wirkst und dass du uns Dinge klar machst, die vielleicht noch ganz krumm laufen, wo wir dringend Änderung, Kursänderung vornehmen müssen. Ja, wir wollen nicht vergessen, dass du auch Liebe und dass du auch Gnade bist. Aber du bist eben auch heilig. Du bist nicht irgendein guter Kumpel, sondern du bist Gott im Himmel. Du bist groß, du bist unendlich größer wie wir. Du bist über allem erhaben. Wir können dich nicht völlig begreifen, aber wir können einige Dinge begreifen. Und dafür danken wir dir. Und wir bitten dich auch, dass du uns segnest und Kraft gibst, wenn wir in die kommende Woche gehen, dass du bei uns bist und dass du uns Dinge zeigst, die wir tun können, wie wir ein Zeugnis sein können in der Welt, in dieser sterbenden Welt um uns her. Wie können wir dich reflektieren, dass Menschen irgendwie irgendwas von dir sehen, wenn sie uns sehen, wenn sie unser Handeln sehen. Wir bitten dich, dass du doch da Segen und Gelingen zugibst. Amen.